Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich weiß nicht, wie euer Jahreswechsel war, mein Jahreswechsel in zwei Bildern. Ende 2024 musste unser Auto abgeschleppt werden und unsere Rückfahrt in die Schweiz hat sich verzögert. Und Anfang 2025 musste ich notfallmäßig zum Zahnarzt. Zwischendurch haben wir mit guten Freunden Silvester gefeiert. Und einmal mehr bin ich dankbar für eine Garage, die sagt: Ah, wir reparieren das Auto noch im alten Jahr. Und auch bin ich froh für den Zahnarzt, auch wenn es nicht mein Lieblingsarzt ist. Aber die haben gesagt, ah, ist keine Chance, wir sind voll. Und dann hat die liebe Dame doch noch einen kleinen Platz für mich gefunden. In der Woche bin ich auch dankbar gewesen für Freundschaften, die man nicht so Tag für Tag gestalten kann, sondern weil einfach eine gewisse Distanz da ist. Aber wenn man sich sieht, dass es so ist wie früher. Und auch wenn man auf Distanz die Beziehung pflegt, dass man doch eine gewisse Verbundenheit hat. Ich habe der Predigt heute den Titel Bewegt unterwegs gegeben. Der Titel würde auch meine letzte Woche gut beschreiben, aber ich habe es natürlich angelehnt an die Vision der Stammi. Stammi, Kirche, die bewegt. Wir möchten Gott 2025 begegnen. 2025 Veränderung erleben und auch Menschen 2025 beschenken. Wir haben die gleiche Vision wie letztes Jahr, wir tragen sie einfach weiter. Und bevor wir in den biblischen Text heute Morgen einsteigen, würde ich noch gern beten. Und Jesus, ich danke dir, heute Morgen dürfen wir als Kirche in ein neues Jahr treten. Danke, ist die Vision die gleiche, dass wir Sehnsucht danach haben, dir zu begegnen, dass wir auch dieses Jahr erwarten, dass Veränderung möglich ist, vielleicht bei mir ganz persönlich, aber auch bei Menschen, die mir lieb sind, dass Menschen Radikales erleben, Lebensveränderungen, die wir vielleicht jetzt gerade noch nicht erwarten. Und Jesus, danke, hast du uns auch einen Auftrag gegeben, Menschen zu beschenken, ganz, ganz speziell auch durchs Mosaik, durchs HelpNet und so viele andere Orte, wo wir als Stammi teil sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt wach machst, dass du unser Herz öffnest für das, was du heute Morgen parat hast zum Jahresstart für uns als Kirche, aber auch für uns ganz persönlich. Amen. Ich habe ein paar Verse aus dem Alten Testament mitgebracht, aus dem Propheten Jesaja. Wenn wir Bücher von den biblischen Propheten lesen, dann merken wir sofort, die haben einen anderen Style. Da ist ein anderer Erzählstil, eine andere Poesie. Wir befinden uns in der Antike. Wir haben den hebräischen Einfluss. Und das ist manchmal so anders, wie wir heute reden, erzählen, die Bücher, die wir lesen. Also nicht überrascht sein, wenn man so ein bisschen stolpert über den Text. Das andere ist bei den Prophetenbüchern im Alten Testament, die sind eigentlich davon ausgegangen, dass der Leser oder der Hörer relativ viel Ahnung hat über die letzten 2000 Jahre. Also was ist passiert in der Geschichte Israels? Beziehungsweise, was hat dazu geführt, dass das israelische Königreiche, warum diese gescheitert sind? Ich habe eine Karte mitgebracht. In 2. Könige 17 bis 25, da liest man von dem Untergang vom nördlichen Reich. Es kommt gleich noch eine detailliertere Karte. Aber erst ist das Nordreich untergegangen, da sind die Assyrer gekommen. Das ist oben rechts von euch. Die sind die ersten, die ins Nordreich eingedrungen sind. Und dann das südliche Königreich ist dann von den Babyloniern gelb eingenommen. Jetzt sehen wir an der zweiten Karte ein bisschen mehr. Oben das Nordreich und unten das Südreich. Und wenn wir im Buch Jesaja lesen, dann befinden wir uns zunächst im Jahrzehnt, bevor die Assyrer ins Nordreich eingedrungen sind und das eingenommen haben. Jesaja lebt in Jerusalem, das ist der rote Punkt. Und er sieht so diesen assyrischen Sturm am Horizont kommen. Er sieht, dass das wird eintreffen. Aber er ist überzeugt, dass es noch Hoffnung gibt für das Südreich. Das Südreich Juda mit der Familie Davids, mit all den Königen, dass da noch eine Hoffnung ist, dass dort regiert werden kann, dass dort der Gottesdienst weitergeführt werden kann. Eine ganz lange Geschichte kurz. Wer ein bisschen mehr lesen will, der kann sich nachher das Skript mitnehmen. Aber auch das Südreich ist letztendlich eingenommen worden von den Babyloniern. Und die Israeliten werden dann in das sogenannte babylonische Exil verschleppt. Also sie sind weit weg von zu Hause. Wenn man der Geschichte Israel einen Titel geben würde, dann wäre der Titel "Bewegt unterwegs" auch nicht schlecht. Und wir finden uns wieder jetzt in einer Situation, da waren viele enttäuscht. Viele fühlten sich kraftlos, ist ja auch irgendwie verständlich, die sind in einer Krise, die sind nicht mehr zu Hause, die leben jetzt im Exil, neue Kultur, neues Essen und so weiter. Und doch, wenn wir so durch dieses Buch Jesaja gehen, dann lesen wir von einer Hoffnung, die noch so ein bisschen da ist. Eine Hoffnung auf irgendwie einen neuen König, einen treuen König, der dann das Reich Gottes wirklich etabliert. Die Prophetie, die ich heute Morgen mitgebracht habe von Jesaja, die können wir jetzt einordnen, so am Ende, während, gegen Ende vom babylonischen Exil. Also das heißt, wir lesen etwas, was Jesaja circa 200 Jahre in die Zukunft vorausgesagt hat. Ich möchte kurz erklären, was ich unter biblischer Prophetie verstehe. Ich mache eine Abgrenzung, was biblische Prophetie nicht ist. Also was es nicht ist, dass Leute in irgendeine Kristallkugel reingeschaut haben und sich überlegt haben, ah ja, das könnte passieren und vielleicht noch das. Und das aber alles Sachen, die weit in der Zukunft sind. Es kann mal sein, dass das was eingetroffen ist, aber es kann auch sein, dass vieles einfach erfunden war. Die Propheten, die haben, ich habe dem gesagt, ganzheitlicher gearbeitet. Sie blickten zunächst auf Gottes Verheißungen in der Vergangenheit. Was hat Gott dem Volk Israel gesagt? Was hat Gott Abraham gesagt, David gesagt und so weiter? Und aus dem haben sie dann Hoffnung für das Jetzt, für die heutige Zeit. Also was da gesprochen wurde, das gilt ja auch für heute. Und aus dem raus haben sie dann auch diese Prophetie, das Bild in die Zukunft gestaltet. Die Propheten, die waren überzeugt, dass die Versprechen Gottes, die hier passiert sind, heute noch gelten und auch in Zukunft gelten würden. Und sie waren überzeugt, wenn Gott Könige, Leiter hier aufgerufen haben, gottesfürchtig zu sein, Buße zu tun, dann gilt das auch für jetzt, für die Zeit, in der wir sind. Jesaja hatte zum Beispiel den Dialog mit Hiskia, dem König, und sagt, hey, tu Buße, ist nicht gut, dass du dich mit den Babyloniern unterhältst und so weiter. Und es war für die Propheten klar, auch in Zukunft werden wir noch Buße tun müssen. Und das alles war dann noch gepaart mit übernatürlichen Informationen Gottes, die Gott den Propheten auf übernatürliche Weise eingegeben hat. Das ist so der Mix, mit dem wir jetzt eintauchen in Jesaja Kapitel 61. Ich lese uns die ersten vier Verse. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Er hat mich gesandt, ein Jahr auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt. Ich soll einen Tag ansagen, an dem Gott das Unrecht wieder gut macht. Ich soll alle Trauernden trösten und den Klagenden in Zion Freude bringen. Dann tragen sie einen Kopfschmuck, statt sich Asche aufs Haupt zu streuen. Sie salben sich mit duftenden Ölen, statt Trauergewänder anzulegen. Wo Verzweiflung herrschte, erklingen Loblieder. Dann nennt man sie Eichen der Gerechtigkeit. Garten des Herrn, der seine Herrlichkeit zeigt. Vers 4. Dann bauen sie die Städten wieder auf, die seit langem in Trümmern liegen. Die zerstörten Wohnorte ihrer Vorfahren stellen sie wieder her. Sie erneuern die verwüsteten Städte, die sie seit Generationen verödet waren. Ich möchte noch mal ein paar Verben wiederholen. Heilen, frei sein, Fesseln lösen sich, trösten, Freude bringen, Loblieder erklingen, wieder aufbauen, erneuern. Gott spricht hier durch den Propheten in die aktuelle Situation, des Volkes Israel im Exil. Ich sehe eure Not. Ich sehe eure physische, soziale, spirituelle Not, da wo ihr gerade seid in Babylonien. Ich sehe das. Und doch ist so viel mehr in diesen Versen und es klingt schon an in dem ersten Vers. Und zwar, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Wer wurde gesalbt damals? Es waren die Könige. Es waren Priester und es waren die Propheten. Und dann gab es noch den Gesalbten, von dem man immer wieder hört im Alten Testament. Im Hebräischen steht hier das Wort für Messias, der Maschiach auf Hebräisch. Und das ist der, der vom Herrn, der von Gott, der von Jahre selbst gesalbt wird. Und er ist dieser versprochene Retter, der das Volk einmal erlösen wird. Und welchen Auftrag hat er? Das lesen wir hier. Er soll den Armen die gute Botschaft bringen, das Evangelium. Und an der Stelle, dass wir das richtig verstehen, springen wir vom Alten Testament schnell rüber ins Neue Testament. Lukas 4. Jesus, der kam aus Nazareth. Und dort geht er an einem Sabbat in die Synagoge. Und es war ein Gottesdienst und er stand auf, Jesus, um die Heilige Schrift vorzulesen. Wir müssen uns vorstellen, in einem Gottesdienst, das wäre jetzt so, ich gebe mal meine Bibel, Tobi, kannst du mal vorlesen? Nee, musst du nicht, aber, und dann liest du vor und dann müsst du noch so eine 25-minütige Predigt halten. Möglich? Vielleicht. Also so war das Setting. Und Jesus ist in der Synagoge, im Gottesdienst und er sagt, oh, heute lese ich mal. Ich hat sich vielleicht sogar angeboten, wir wissen das nicht genau, aber er liest. Und man reicht ihm eine Schriftrolle. Ich stelle mir das so vor, er macht die Schriftrolle auf, weiß ich, entweder so oder so. Und er liest dann aus dem Propheten Jesaja vor. Genau, er rollt die Rolle auf, fand die Stelle und da stand dann, wir sind in Lukas 4,18, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkündigen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen können. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen, ich soll verkünden. Jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück, setzte sich Und jetzt waren alle Augen auf ihn. Was sagt er jetzt? Was kommt jetzt für eine Predigt? Und was sagt Jesus? Ich habe es mitgebracht. Da sagte Jesus zu den Anwesenden, heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Alle stimmten ihm zu, sie staunten über die Botschaft von der Gnade, die er verkündete. Jesus ist dieser Messias, der im Alten Testament immer mal wieder erwähnt wird. Er ist der Retter. Und wir sehen hier in diesem Text, den wir im Propheten Jesaja haben und den Jesus dann zitiert, dass Jesus das eigentlich, das ist meine Dienstvorstellung. Das ist der Grund, warum ich da bin und das werde ich tun. Quasi salopp gesagt, jetzt geht's los. Und wenn wir wissen, wie die Evangelien sich entwickeln, hier hat der Stress angefangen. Weil Jesus hat sich jetzt hier geoutet. Ich bin es. Und ab dann beginnt Jesus seinen Dienst. Wir sagen heute als Stammi ja auch Hallo 2025. Wir sagen eigentlich, jetzt geht's los für das neue Jahr. Der Philipp hat das schon erwähnt. Wir waren ja auch gemeinsam unterwegs im letzten Jahr und wir waren auch bewegt unterwegs. Wir haben einige Highlights gehabt, wir haben Leiter verabschiedet und das eine oder andere ist ja nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hätten. Das haben wir immer wieder kommuniziert. Wir haben letztes Jahr viele Ideen und Pläne entwickelt, wie jetzt 2025 aussehen könnte, wird, was wir versuchen wollen und so weiter. Und mir ist es heute Morgen einfach wichtig, zum Jahresstart uns nochmal zu erinnern, was sind Gottes Versprechen und Verheißungen für uns, aber auch für uns als Stammi, als Kirche. Und zum einen eben haben wir das ja in der Prophetie Jesaja 61 und wir nehmen auch die von Lukas 4 mit rein. Ich habe drei Schlüssel aus diesem Prophetietext gezogen. Da ist natürlich noch mehr drin, aber einfach drei, die mir ins Auge gesprungen sind. Der erste Schlüssel aus der Prophetie, tanke in Gottes Gegenwart auf. Was machst du mit deinem Auto, wenn du auf Reise gehst? Auftanken, volltanken, das Ding so viel wie es nur geht, soll ja nie rüberkommen. Also wir tanken es voll. Und ich habe gemerkt in den Ferien, ich habe das ja euch erzählt, unser Auto ist liegen geblieben, wie abhängig man doch mit so einem blöden Auto einfach ist. Vierköpfige Familie, der Kofferraum ist voll mit Geschenken und Geschenken, die man dann selber bekommen hat und so weiter. Aber man ist abhängig von dem Ding. Und dann, wenn man auf einmal das Auto nicht mehr hat und man sieht das so, es geht dann so auf den Lastwagen drauf und fährt dann so weg und du denkst, oh, hoffentlich wird es nicht teuer. Dann merkt man auf einmal, es fehlt was. Das ist natürlich das erste Weltproblem, dass wir jetzt ein Problem hatten, dass wir nicht an dem Tag zurückfahren konnten. Aber was hat eigentlich den Israeliten damals gefehlt? Wir lesen das im dritten Vers. Wo Verzweiflung herrschte, erklingen Lobpreislieder. Das Volk Israel war im Exil und sie kannten Krise, sie kannten Verzweiflung. Und eine Krise wurde ausgelöst, dass sie, anstatt Gottesdienst zu feiern, Gott zu opfern, in der Synagoge zu sein, Gemeinschaft zu haben, mussten sie im Exil Sklavenarbeit tun. Da war nichts mehr mit schönen Gottesdienst feiern und happy clappy, sondern sie mussten arbeiten, anstatt in die Gegenwart Gottes zu treten. Es fehlte ihnen einen Ort, der Tempel, der war in Jerusalem, ganz, ganz weit weg und der war auch in Schutt und Asche. Sie hatten nicht diesen Ort, wo sie in Gottes Gegenwart auftanken konnten als ganze Community. Und ich wünsche mir für uns als Stammi, dass wir weiterhin so ein Ort sind, wo Menschen Gottes Gegenwart auftanken können. Ich habe das mal symbolisch gemacht mit einer Tankstelle. Stammi als eine Art Tankstelle für Gottes Gegenwart. Ein Ort, wo wir Raum schaffen, wo Gottes Geist unter uns ruht. Zeiten des Gebets, wo Gott wirkt. Momente, wo wir gemeinsame Loblieder singen, wie heute Morgen. Gottesdienste, in denen der dreieinige Gott gefeiert wird. Persönlich könnten wir uns fragen, wie voll ist eigentlich mein Tank jetzt zum Jahresstart? Und dann so die nächste Frage, ja, wie will ich eigentlich meinen Tank 2025 füllen? Ein zweiter Schlüssel. Gehe mit neuer Kraft voraus. Ich habe mir zu Weihnachten neue Laufschuhe gegönnt. Jeder, der mich kennt, Schuhe sind mir wichtig, es müssen spezielle sein, es müssen schöne sein, natürlich aus einer Bude in Kanada und so weiter. Jetzt ist ja meine Geschichte, vor über einem Jahr hatte ich eine Knieoperation, ich leide heute noch an Problemen, war auch die Woche im Spital, das habe ich gar nicht erzählt, aber das war geplant, ich bin auch manchmal geplant im Spital. Aber es war spannend, ich habe mich richtig auf die Schuhe gefreut und die waren dann da und dann habe ich die Schuhe angezogen und habe gedacht, jetzt probiere ich wieder das Joggen. Über anderthalb Jahre konnte ich jetzt nicht joggen wegen dem Knie und so und ich muss euch sagen, ich habe 1 Kilometer geschafft. Ja? Danke! Ja! Ja. Meine Frau war so lieb und sie ist mit mir gelaufen. Ich war nicht schnell. Aber ich habe es geschafft. Schritt für Schritt. Ich habe natürlich Blasen bekommen, neue Schuhe, Laufen. Aber egal, ich war motiviert. Es war wie neue Kraft. Ich hatte irgendwie, jetzt geht es vielleicht vorwärts. Und ich freue mich schon, wenn ich mal 2 Kilometer wieder schaffe und so weiter. In der Jesaja-Prophetie wird beschrieben, wie der Gesalbte, wie der Messias durch Gottes Geist 7 Taten vollbringen wird. Also die Beispiele, er wird den Unterdrückten gute Nachricht bringen, er wird zerbrochene Herzen heilen, er wird Gefangene und Gebundene freisetzen und so weiter. Und dann kommt so ein Teil, da geht es irgendwie um das Jahr der Freiheit. Manche übersetzen es mit Gnadenjahr, andere Übersetzer mit Erlassjahr. Und dieses Jahr ist eine Referenz zu dem sogenannten Jubeljahr, wo wir in der Tora im 3. Mose 25 schon lesen. Und es ging darum, dass alle 7 Jahre wurde ein Sabbatjahr ausgerufen und eingehalten. Da ruhten die Felder und die Schulden wurden dem Gegenüber erlassen im 7. Jahr. Und jetzt dieses Jubeljahr, dieses Gnadenjahr oder wie auch immer, wäre von der Rechnung her, man hatte 7 mal 7, also man hatte 7 mal dieses Sabbatjahr, also 49 Jahre. Und dieses Erlassjahr wäre dann dieses 50. Jahr. Und da ging es dann darum, dass alle Schulden und auch Sklaven, die Israel hatte, freigelassen wurden. Also ich sage jetzt mal totale Freiheit, Vergebung von Schulden und so weiter. Und für diejenigen, die natürlich unterdrückt waren, hat man darauf gewartet, dass ich endlich frei werde. Ich sage nicht mehr zu dem Jahr, aber einfach, das ist auch noch in diesem Package drin. Ich möchte auf was anderes heraus, und zwar auf die letzten beiden Taten, die der Messias tut. Und zwar gibt der Messias neue Kleider. Und das sind nicht irgendwelche Kleider, sondern es ist priesterliche Kleidung. Es gibt irgendeine Art von Kopfschmuck. Ich habe jetzt da eine Krone genommen. Sehr wahrscheinlich war es eher eine Art von Turban, der noch verziert war. Dann geht es um Gewänder, um neue Gewänder Und dann lesen wir von dem Salböl. Wir wissen, dass Kleidung wichtig ist. Kleidung, das ist heute noch Status. Man kann über Kleidung, wenn ich mit einem grünen T-Shirt in der Stadt rumlaufe, für wen bin ich zugehörig? Für den FCSG. Ja? Also es ist sehr einfach. Kleidung schützt aber auch vor Kälte. Kleidung gibt uns Wärme und so weiter. Und das sind sehr viele äußerliche Sachen, die hier beschrieben werden. Aber der Kommentar, und den habe ich eben schon versucht beim Vorlesen zu unterstreichen, finden wir dann im nächsten Vers. Und zwar Jesaja 61 im Vers 3 nochmal. Da geht es dann um die Eichen der Gerechtigkeit. Ist nicht so ein Wort, wo man jetzt so nutzt im normalen Sprachgebrauch. Aber hier geht es um Bäume mit Wurzeln. Es geht nicht mehr um Äußerliches, sondern es geht um Innerliches. Wenn wir innerlich im Messias verwurzelt sind, dann sind wir stark wie eine Eiche. Wir wissen, Eichen stehen ja heute noch für Robustheit, Langlebigkeit. Sie können hunderte Jahre alt werden und ihr Holz ist hart und widerstandsfähig. Ich habe das mal symbolisch gezeigt, die Stammi mit Wurzeln. Es ist mein Gebet, dass wir als Stammi gute Wurzeln haben und dass wir dieses Jahr sogar weitere Wurzeln treiben. Kannst du eins weitergehen in der Folie gern? Dass wir robust und widerstandsfähig sind, weil wir in Jesus gegründet sind. Hier könnten wir uns persönlich fragen, ja, wie sehen gerade meine Wurzeln aus? Wie widerstandsfähig ist mein Glaube, wenn ich so ins neue Jahr reingehe? Vielleicht hast du auch das Gefühl, oh, ich brauche schon mal wieder eine Wurzelbehandlung. Und weil ich ja beim Zahnarzt war, ist meine natürliche Reaktion, ich hatte jetzt genug für das Jahr, aber vielleicht musst du mal schauen, dass deine Wurzeln gesund sind, dass sie widerstandsfähiger sind. Der dritte Schlüssel, baue gemeinsam Ruinen auf. Wisst ihr was, ich freue mich schon auf den 1. Februar. Warum der 1. Februar? Weil dann das Fitnessstudio wieder leer sein wird. Ich bin wegen meinem Knie schon länger im Fitnessstudio und ich merke immer, Anfangsjahr, da sind alle motiviert, da sind alle da. Und dann so ab 1. Februar kann ich wieder an meine Geräte gehen. Es sind die alten Kollegen da, die man erkennt. Es gibt eine Statistik, 80% der Neujahrsvorsätze scheitern bis Februar. Und warum scheitern da die? Weil die meisten Leute versuchen, alleine zu wachsen. Und anscheinend, das hat die American Society of Training and Development herausgefunden, dass deine Erfolgschancen steigen um 65%, wenn du einen Rechenschaftspartner hast, wenn du einen Gym-Buddy hast, wenn du jemanden mitnimmst. Und wenn du dich dann noch regelmäßig für Rechenschaftstreffen triffst, dann steigt anscheinend die Zahl sogar bis 95%, dass du in deinem Wachstum erfolgreich bist. Das ist nicht nur Forschung, sondern wir kennen das auch als eine biblische Wahrheit. Ich zitiere es gerne an Hochzeiten. Zwei sind besser als einer, denn wenn wir fallen, richtet der eine seinen Gefährten wieder auf. Prediger 4, 9 bis 10. Ist euch in der Prophetie jetzt aufgefallen, dass der Messias sich selbst vervielfältigt, indem er einer Gruppe von Gesalbten neue Kleider gibt, die dann auch seine Mission mit vorantreiben? Und wie sieht dann diese Mission aus? Jesaja 41, Vers 4. Sie bauen die Städte wieder auf. Sie stellen zerstörte Wohnorte wieder her. Sie erneuern verwüstete Städte. Es sind dann diese neuen Priester, es sind diese Eichen der Gerechtigkeit, die wieder aufbauen, die Teil sind von der Schöpfung und die wieder aufbauen. Es tönt hier, als wären wir schon in der Offenbarung, aber wir sind ja noch in Jesaja und doch ist es eine Vorausschau. Ich glaube, auch hier drin ist eine Einladung für uns als Stammi und auch persönlich, dass wir gemeinsam weiterhin wirken ins Quartier, dass wir weiter Teil sind von der Allianz. Aber noch so viel mehr, wir sind alle an unterschiedlichen Orten, zu Hause, im Hüsli, im Quartier, in der Überbauung, wir schaffen vielleicht im Spital, vielleicht an der Schule oder wie auch immer. Und stellt euch mal vor, wenn wir uns dann zusammentun mit wem anderen, der auch ein Anliegen hat für den Ort. Oder wenn du ein persönliches Anliegen hast, hey, wen könnte ich mir mit zur Seite nehmen, dass ich die Sache, in der Sache wachse und auch die Wurzeln stärke. An der Stelle würde ich gern den Daniel Horst auf die Bühne bitten. Daniel, ich weiß, dass du letztes Jahr auch sehr bewegt unterwegs warst. Wir durften vor ein paar Monaten hier auf der Bühne euch als Familie verdanken für euren langjährigen Dienst als Missionare. Und das war eigentlich der Punkt, es geht was zu Ende und ich habe so gespürt, du bist parat für das Nächste. Wie hast du in den letzten Monaten, und das war ja auch eine Zeit des Wartens, deinen Tank aufgefüllt?
Ja, das war sehr eine bewegte Zeit. Auch immer wieder emotional auf und ab, mit Hoffnung, Vertrauen auf den Herrn, Türen, die wieder zugehen, wieder frustriert sind. Ja, es war eine spannungsvolle Zeit, eine bewegte Zeit. Und ja, wie kann ich da meinen Tank auffüllen? Und ja, ich habe schon immer wieder auch besondere Zeiten gehabt, wo ich zum Herrn gegangen bin, wo ich gebetet habe. Wo ich einfach ihn gesucht habe. Und der Herr hat mich auch immer wieder ermutigt. Nicht zuletzt auch durch Menschen, durch euch. Und da möchte ich die Gelegenheit auch gerne nutzen, um Danke zu sagen für all die, die betet haben in dieser Zeit, für uns, für mich und auch nachgefragt haben. Ja, und so bin ich immer wieder ermutigt worden, durch Menschen, aber auch durch Jesus und sein Reden, durch sein Wort in den Gottesdienst, aber auch im Lesen. Und eine Situation kann ich mich besonders erinnern. Jesus hat immer wieder auch zu mir gesagt, ich bin da. Ich bin da, ich kenne dich. Und in dieser Situation, das war gerade am Anfang von November, wo ich gerade wieder so ein bisschen frustriert war, sind zwei Türen wieder zugegangen, wo ich ein bisschen frustriert war. Und ja, ich war auch im Fitness, auf dem Crosstrainer und habe White Cross gelesen. Und dann das Lied, wo dann extrem zu mir geredet hat, wo ich wirklich das Gefühl hatte, Jesus hat direkt zu mir geredet. Ich lese heute die ersten paar Zeilen vor von dem Lied. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Ich habe gelernt, dass ich auf ihn vertrauen muss. Wenn die Dinge einfach nicht richtig laufen und ich denke, ich habe den Kampf verloren, erinnere ich mich daran, dass der Herr hoch oben ist. Wenn ich mich niedergeschlagen fühle und die Dunkelheit mich umgibt, sagt Jesus zu mir, erinnere dich nur an eine Sache, du bist mein. Und da hat mich so getroffen, auch wenn alles andere rundherum nicht so aussieht, wie ich mir da vorgestellt habe, ich gehöre ihm. Und das ist das einzig Wichtige und da hat mir immer wieder einen Frieden gegeben. Ich habe gewusst, ich darf bei ihm Frieden finden. Und ich habe wirklich auch bei ihm Frieden und Ruhe gefunden.
Jetzt mag ich mich erinnern, wir haben euch verabschiedet, dann haben wir für euch gebetet und ich habe relativ humorvoll gebetet, dass Gott dir, euch doch zeigt, was der nächste Schritt ist bis 30. November 2024. Weil du hattest ja gesagt, ein Freund hatte dich mal aufmerksam darauf gemacht, dass du Gott nie gesagt hast, wann, in welchem Jahr du eine Antwort von ihm wolltest. Was ist in den letzten Wochen passiert, in aller Kürze?
Ja, also der Plan ist ja eigentlich so gewesen, ich habe Ende September bei Youngsters International aufgehört. mit dem Gedanken, dass ich für 2 bis 3 Jahre einen Job mache. Irgendeinen Job, ich habe immer gesagt, ich kann ja beim Fuß auf Kühlschränke vertragen. Weil wir die Idee hatten, dass wir irgendwann wieder in die Mission wollen. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das mit dem Job nicht so einfach wird. Weil dort, wo ich als Quereinsteiger anfangen konnte, sind meistens die Löhne auch dementsprechend gewesen. Und dann auch andere Sachen sind dann einfach auch gewesen, wo die Türen zugegangen sind. Gerade auch am Anfang vom November sind bei christlichen Werken Türen zugegangen, aus verschiedenen Gründen. Und in der gleichen Zeit haben wir als Ehepaar auch viel geschwätzt miteinander. Wie sieht das aus, wenn wir wieder gehen? Was heisst das für uns? Ja, und wir haben viel diskutiert und irgendwann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass jetzt wahrscheinlich nicht dran ist, dass wir wieder gehen. Das hat natürlich auch wieder einen Einfluss gehabt auf meinen Job und meine Stellensuche. Und in der gleichen Zeit bin ich von 2 Freunden angesprochen worden darauf, dass bei Indie Camino eine Stelle frei ist. Jetzt ist das so, ich habe die Stelle vorher schon gesehen. Es war eine Geschäftsführerstelle gewesen und ich war eigentlich nicht bereit gewesen, um wieder so eine Stelle zu übernehmen. Und habe dort immer das Wegtun und gefunden, nein, das ist nicht für mich. Schlussendlich habe ich dann mich beworben bei dieser Stelle und habe gefunden, Herr, da bin ich, wenn das wirklich dein Weg ist, dann gehe ich den Weg. Ich habe mich beworben und am 30. November habe ich das Telefon bekommen, wo sie mich eingeladen haben für das Vorstellungsgespräch. Bei den dort hin, wir haben geschwätzt, wir hatten noch 2. Vorstellungsgespräch gegeben. Ich habe mich immer mehr mit dem Gedanken angefreundet und habe natürlich auch, wir sind auch ins Gebet gegangen, haben den Herrn gefragt und haben gemerkt, ich habe immer mehr Frieden bekommen über die ganze Sache und so, dass ich ja, effektiv dann zugesagt habe und ab dem 1. Januar jetzt bin ich in die Camino angestellt bin. Natürlich wird es eine Herausforderung sein, die neue Stelle, ich muss ganz in eine neue Organisation eintauchen, aber ich freue mich auch darauf, jetzt neue Menschen kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen, neue Organisationen kennenzulernen und ja, einmal mehr. Das Vertrauen in den Herrn lohnt sich. Er hat einen Plan für uns, auch wenn es manchmal einen Prozess braucht. Vor 3 Monaten wäre ich noch nicht bereit gewesen, die Stelle anzunehmen. Es hat den Prozess gebraucht von mir, von Daniela und mir, dass ich bereit geworden bin, um hier einzusteigen.
Ja. Daniel, abschließende Frage, es ist ein bisschen eine offene Frage. Mein letzter Punkt war ja, gemeinsam Ruinen aufbauen. Man kann auch sagen, gemeinsam Kirche bauen, gemeinsam Stammi bauen. Was bewegt dich da, wenn du das hörst? Und auch im Hinblick aufs Jahr 2025?
Ich habe ja schon früher schon mal gesagt, dass ich mich sehr mit dem Prozess, wo der Stammi drin steht, identifizieren kann, weil ich sehr viele Parallelen sehe, auch zu meinem persönlichen Leben. Und ich habe mich auch gefragt, was will der Herr mit dieser Zeit? Eben bei uns hat es einen Prozess gebraucht, dass wir uns verändern, dass ich mein Herz verändere. Was will der Herr mit der Stammi in dieser Zeit? Wieso geht es jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben? Kann es sein, dass der Herr uns einige Sachen lehren will? Zum Beispiel, dass wir noch mehr ins Gebet gehen. Ich meine, wenn ich den Lob- und Gebetsabend sehe mit 30 Leuten, hat es definitiv noch Luft nach oben. Oder vielleicht auch, dass wir viel mehr uns Ehrenamtliche noch mehr einsetzen in der Stammi. Ganz im Sinn vom allgemeinen Priestertum. Oder vielleicht auch, dass wir unsere Vorstellungen oder Erwartungen an Gesamtleiter noch mal überdenken. Ich weiß es nicht genau, was Gott für uns bereit hat. Ich glaube, es schlussendlich fängt sie bei jedem von uns selber an. Und ich glaube, wenn wir uns selber fragen, Herr, was willst du mit dieser Zeit? Ich glaube, dann muss es aber auch weitergehen. Wenn man dann nur um uns selber herumdreht, ich glaube, dann ist es eben nicht mehr bauen. Sondern ich denke, es muss dann weiter. dass da, wo wir früh selber gelernt oder gesehen haben, dass wir dann da auch raustragen können und dann durch da können wirklich gemein bauen.
Daniel Horst, vielen Dank. Ich fasse zusammen, egal wie bewegt 2025 wird, wenn du in der Gegenwart Gottes auftankst, wenn du in Jesus verwurzelt bist und gemeinsam mit anderen baust, dann bist du zum einen nicht alleine unterwegs und zum anderen sind wir gemeinsam vorbereitet, was kommt. Hallo 2025, jetzt geht's los. Ich lade uns ein, aufzustehen und gemeinsam den Lobpreis erklingen zu lassen.